Also, ich habe mir lang hin und her überlegt, wie mache ich das, das unlösbare Problem. Ich habe ja verschiedentlich in dieser Woche bewiesen, dass ich meine Vorhaben nicht erfolgreich zum Ziele bringen kann. Alle Versprechen haben nicht geholfen. Also, wie kann man drei Kapitel an einem Abend auslegen, ohne bis Mitternacht zu machen? Meine Lösung ist heute Abend die, ich erzähle praktisch die ersten beiden mehr oder weniger und lese mit Ihnen das 14. Kapitel und lege Ihnen das etwas gründlicher aus. Aber den Zusammenhang muss man schon verstehen. Im ersten Kapitel signalisiert der Paulus schon nach allem positiven Einstieg, Dank und Wertschätzung, dass eins der Probleme im Korinth die Spaltungen waren. Verschiedene Fraktionen gab es da. Der ganze Korintherbrief hilft nicht, um zu verstehen, worum es da wirklich ging. Das war, wie das meistens so ist. Es menschelte halt. Es gab persönliche Vorlieben und so weiter. Es ging gar nicht wirklich um sachliche Kontroversen, die man hätte exakt und nüchtern beschreiben können und dann vielleicht auch lösen können, sondern es gab so Rivalitäten und Rangeleien und sowas. Deshalb haben wir uns da durchgetastet. Aber es gab diese Spaltungen. Und schon im ersten Kapitel hat er gesagt, eigentlich danke ich Gott für den ganzen Reichtum der Gaben, den er euch gegeben hat. Ihr habt eine klare Erkenntnis, ihr habt die ganze Botschaft von Jesus bekommen, ihr habt überhaupt keinen Mangel an Geschenken, die Gott euch gegeben hat. Nicht nur, dass er euch Vergebung gibt und ihr Jesus nachfolgen dürft, sondern er hat euch auch ausgestattet mit den Gaben des Heiligen Geistes und so. Und das Problem, der Reichtum ist oft das Problem, wo die Leute zu viel haben, zanken sie sich. Rivalitäten und Vergleiche und wer ist besser als der andere, wer ist tüchtiger als der andere. Und das war eigentlich das Problem, das jetzt von Kapitel 12 an eine Rolle spielt. Wenn jemand zu viel hat, das gilt im Materiellen so, und das gilt aber auch im Geistlichen so. Dann entwickelt sich sehr schnell so eine Haltung, ich brauche die anderen nicht. Ich komme schon so zurecht. Ich habe genug. So, das ist das Grundmotiv des Reichtums. Ich habe genug, ich brauche die anderen nicht. Und da setzt Paulus eigentlich ein. Das Thema sind jetzt im Kapitel 12, die geistlichen Gaben. Jetzt habe ich dort die Apostelgeschichte anstatt den ersten Korintherbrief. Wenn Sie es mal mit mir aufblättern und lesen, 1. Korinther Kapitel 12. Er sagt dann, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Also, da war offensichtlich eine Frage, es war wenigstens durcheinander, die Deutung spielte eine Rolle. Man wusste nicht so ganz genau, wie geht man damit richtig um. Es war ziemlich viel Rivalität und deshalb fängt er damit an. Gaben, und er sagt, Gott hat euch viele Gaben gegeben. Ich möchte wissen, ich möchte, dass ihr versteht, wie das geht. Er hat euch diese Gaben nicht als Spielzeug gegeben, sondern als Werkzeuge. Das ist schon mal ganz wichtig. Also, dass man nicht sagt, toll, was ich da kann oder so, sondern er hat die verschiedenen Begabungen gegeben als Werkzeuge. Er sagt, verschiedene Dienste, Ämter, sagt Luther, das heißt, da steht Diakonia im Griechischen, also Dienste. Das kommt von einem Herrn und es ist ein Geist. Es sind ganz verschieden, nicht jeder ist gleich. Und dann zählt er die auch auf. Also er nennt die Beispiele, das ist nicht vollständig. Also Gaben der Weisheit, Gaben der Erkenntnis, Glaube wird als Gabe hier benannt. Das ist jetzt nicht der Glaube, den ein Mensch hat, weil er an Jesus glaubt und Vergebung empfängt und ihm vertraut, sondern es gibt auch den Glauben als Geistesgabe. Also es gibt Leute, die haben ein besonderes Vertrauen, einen Wagemut. So Georg Müller, es gibt so in der Kirchengeschichte so Leute, die haben etwas gewagt in der Mission, im Vertrauen an kein Pfennig Geld und haben doch ein Riesenprojekt angefangen, haben gesagt, ich vertraue Gott, dass er uns versorgt. Also da gibt es Leute, die braucht es in der Gemeinde. Nicht? Leute, die wirklich einen Mut haben und sagen, das ist ein Weg, das ist eine Aufgabe, die sollen wir anpacken. Ich sehe das klar, das ist der Wille Gottes, lasst uns das wagen, er wird schon durchhelfen. Andere sagen, Himmels Willen, man sagt, man muss auch die Kosten überschlagen. So, da haben wir die Kräfte, haben wir das Geld und so, stehen da mehr auf der Bremse. Braucht man auch. Also, wie beim Auto das so ist, das ist da schließlich ein Gaspedal und ein Bremspedal. Ne? Wenn man nur Gas gibt, dann, wenn es keine Bremse hat, dann fährst du vor die Wand und wenn du aber nur bremst, kommst du nirgendwo hin. Also, es ist schon wichtig, dass beide da sind. Solche, die Glaube gehört dazu, sagt er. Aber die Gabe gesund zu machen, die Kraft Wunder zu tun, die prophetische Rede nennt er die Geister, die Gabe Geister zu unterscheiden, mancherlei Zungenrede, da kommen wir heute noch drauf, und die Gabe, die sie auszulegen. Also es gibt unterschiedliche Dienste und die sind für unterschiedliche Ämter da. Und nun, wo das war, die Leute waren verschieden, gab es Rivalitäten. Und wie passt das zusammen? Ist der eine wichtiger als der andere? Und dann braucht er dieses schlagende Beispiel vom Leib des Jesus Christus. Das wird dann ausführlich dargestellt. Lesen Sie das nochmal. Das ist so zwingend, dass er sagt, also wird doch nie und nimmer wird das Auge sagen, was nutzt das denn? Ich bin kein Ohr oder so. Nein, im Körper sind die verschiedenen Gaben da und eins braucht das andere. Und da hat es überhaupt keinen Sinn, dass der Arm sagt, warum bin ich kein Fuß oder warum bin ich die Lunge oder sowas, sondern jeder hat seinen Dienst und er sagt dann auch noch, klar, da gibt es etwas, was sichtbar ist und Dinge, die wir schmücken und so, die prominent sind und anderes ist uns sehr peinlich, das bekleiden wir dann so, dass man es nicht sieht und so ist es auch und dann sagt er, bei Gott ist das auch so, dem, was am geringsten ist, das hat bei Gott die größte Ehre. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. So erklärt er ein ganzes Kapitel lang, dass die verschiedenen Begabungen im Körper des Jesus Christus verschiedene Dienste bedeuten und dass sie gegeben sind, dass sie zusammenwirken, dass eins fürs andere da ist, dass der ganze Körper so zusammenarbeiten soll. Dann sagt er, ja, jetzt kann man durchaus sagen, entwickelt die Gaben, strebt nach den Begabungen, die wir braucht. Und dann sagt er am Ende des Kapitels 12, ich zeige euch noch einen besseren Weg. Dann kommt das berühmte Kapitel 13, das man das hohe Lied der Liebe nennt. Und das ist sowas, kann man so zusammenfassen, alles, was es da gibt, und wenn es noch so toll ist und wenn du noch so viele Begabungen hast und Fähigkeiten und die auch einsetzt, wenn du keine Liebe hast und wenn es nicht aus der Liebe kommt, ist es nichts. Ist nichts wert, zählt nicht. Dann sagt er am Anfang, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redet hätte, der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz. Wir würden sagen, Blech. Und auch wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzt und hätte Liebe, wäre ich nichts. Dann sagt man, ja gut, das Reden, das kann man ja. Die Liebe muss sich in der Tat beweisen. Quatsch. Liebe können, die Taten können aus Prestige und Ehrgeiz, aus Geltungssucht, aus allen möglichen falschen, vergifteten Motiven passieren. Er sagt dann, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Das heißt, egal ob Wort oder Tat, wenn es nicht aus der Liebe kommt, ist es nichts. Dann hilft es nichts, dann baut es nicht auf, dann führt es nicht zusammen. Dann ist es ein Instrument der Selbstdarstellung, der Rivalität, des Streites, des Egoismus. So, das ist... Er sagt, das Wesentliche ist, bei der Vielfalt und bei dem Reichtum, den wir doch haben, dass es zusammenführt, sich ergänzt und die Gemeinschaft baut. Es geht also prinzipiell, das gilt generell, nie darum, wie der Einzelne sich jetzt perfektioniert. Das ist heute die klassische Version, das Lebenshilfeprogramme, entdecke dein Potenzial. Nicht? Da gibt es Coaches, der Berater, die verdienen einen Haufen Geld mit, indem sie jedem zeigen, wie er sein Potenzial entdeckt. Aber es geht darum, dass ich reicher werde, dass ich erfolgreicher werde, dass ich mächtiger werde, meiner Karriere vorwärts komme oder wenigstens meine Probleme besser löse oder nicht so viele Probleme habe. Darum geht es in der Bibel nie. Er sagt, das Wachstum des Einzelnen, das gab es im Idealismus, gab es in vielen Bereichen, ist immer die Philosophie des Egoismus, die auseinanderführt, die zum Streit führt, zur Isolation führt. Wachstum ist das Wachstum in der Gemeinschaft des Leibes. Und die Gemeinde ist ein Leib, das heißt, die ist kein Tennisverein, die ist kein Fußballclub. Sie ist auch kein Gartenbauverein, wo die Leute mit gleichem Interesse und mit bestimmten gemeinsamen Zwecken zusammenkommen. Und man geht wieder weg, wenn diese gleichen Interessen nicht da sind. Sondern wie im Körper. Es ist lebensnotwendig. Diese Hand, wenn die sich vom, kann man natürlich vom Arm trennen. Natürlich kann man die abschneiden. Dann ist sie der Form nach natürlich auch eine Hand. Sie wird dadurch kein Ohr. Nur sie kann nicht mehr leben. Das heißt, es ist für die Hand lebensnotwendig, dass sie auf Dauer, sie kann auch nicht für 6 Wochen mal in Urlaub gehen. Könnte man ja denken, warum muss ich da ewig dranhängen? Ist ja langweilig. Nein, es ist lebensnotwendig. Dauernd und ohne Unterbrechung. Und wenn die Trennung geschieht, heißt das Sterben. Das ist die Logik eines Organismus, dass die Verbundenheit, die innere Verbundenheit lebensnotwendig ist. Und jetzt können Sie selber testen. Was ist Ihr Bild, was ist mein Bild von Gemeinde? Wie sehe ich das? In der Regel sehen wir doch Gemeinde im Sinne von Verein. Wir haben eine Vereinigung zu bestimmten Zwecken. Und es ist schon ein ziemlicher Prozess, bis jemand einsieht, dass die Zugehörigkeit, das praktische Leben in der Gemeinde eine absolute Lebensnotwendigkeit nicht nur für meinen eigenen Glauben ist, sondern auch für die anderen. Denn wenn Körperteile abgetrennt werden, bedeutet das ja nicht nur, also wenn der Magen rausgenommen wird, ist ja nicht nur, dass der Magen geschädigt wird, sondern der Rest des Körpers wird geschädigt. Also dahinter steckt die Erkenntnis, nicht nur ich brauche die Gemeinde, sondern die Gemeinde braucht mich. Es ist ein lebensnotwendiger Zusammenhang. Und das ist die Grundlage dieses Textes. Und deshalb sagt er, deshalb ist das nicht in Zweckzusammensein oder so, auch in Vereinen kann man sich profilieren und so. Ne? Da gibt es eine Profimannschaft oder was, oder erste Mannschaft. Also da gibt es die Besseren und so. Nein, darum geht es alles nicht. Deshalb sagt Paulus erstmal, nachdem er die anfangsweise die unterschiedlichen Funktionen beschrieben hat, jetzt will ich erstmal die Hauptsache beschreiben, den besseren Weg. Es geht vor allen Dingen um Liebe. Zusammengefügt durch den Geist Gottes und die Frucht des Geistes ist Liebe. Warum? Der Heilige Geist ist Gott selbst, der in unser Leben kommt. Und Gott ist Liebe. Das heißt, das Erste, was passiert in unserem Leben, wenn Gott in unserem Leben wohnt, im Heiligen Geist, ist Liebe. Und deshalb ist das der Maßstab für alles Verhalten. Ist das, was ich bin und lebe, getrieben, bestimmt, ausgerichtet durch Liebe? Oder es gibt ja anderes. Es ist Selbsterhaltung, es ist Geltungssucht, es ist Zweckmäßigkeit für dies und jenes, ist es Liebe. Und dann beschreibt er im 13. Kapitel diese Liebe in einer Weise, man sagt, das ist völlig weltfremd. Wenn Sie das lesen von Vers 4 an, die Liebe ist langmütig, freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwill, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret niemals auf, das sagt man, so was gibt es nicht. Das kannst du überall sehen, so viele Ehen, wie sie scheiden, die Liebe hört ganz schnell auf. Und vor allen Dingen unser Verständnis von Liebe hat sich in den letzten 200 Jahren so verändert, dass es völlig schräg ist. Wir verstehen Liebe als Gefühl, vor allen Dingen als Gefühl. Und erstens, Gefühle sind grundsätzlich nicht von Dauer. Und zweitens, ich kann mir doch Gefühle nicht befehlen. Das sagen ja die Leute, wenn die Ehe kaputt geht und wo früher heiß verliebt sein war, ist jetzt Hass und Abneigung. Sag, ich kann mir nicht befehlen, dieses Ekel zu lieben. Und damit ist man aus der Verantwortung, weil man sagt, das ist ja wie ein Schicksal über mich gekommen, das Gefühl. Das kann ich ja nicht machen, das kam über mich. Und wenn es weg ist, ist es halt weg. Kannst du machen, nichts, musst du gucken zu. So ist es. Das heißt, das ist das Elend unserer Liebe. Wir meinen, das wäre ein Gefühl und das hätte man nicht. Und da wären wir auch nicht verantwortlich für, das wäre im Schicksalhaft. Und diese Art von Liebe ist natürlich, taucht schon nicht, um eine Ehe zu führen. Das wissen längst alle Psychologen. Ehen scheitern wegen der Liebe. Weil Leute meinen, man könnte auf Dauer Jahrzehnte zusammenleben mit guten und schweren Zeiten aufgrund eines Gefühls. Das ist natürlich Quatsch. Dieses Gefühl, erotische Gefühl geht nach 2 Jahren weg und ist ganz schwer wieder zu erzeugen. Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist eine Tat. Die Liebe von Gott in Jesus Christus ist kein Gefühl am Kreuz. Man wird nicht behaupten dürfen, dass Jesus romantische Gefühle gehabt hätte, als er am Kreuz starb. Es war eine Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es war eine Entscheidung, es war eine Tat, es war ein Opfer des Lebens. So. Also diese Liebe, sagt er, hört niemals auf. Er ist auferstanden, selbst der Tod kriegt diese Liebe nicht klein. So, und er sagt, von dieser Liebe leben wir. Alles geht weg, auch der Glaube hört auf, auch die Hoffnung hört auf, wenn wir das Ziel erreicht haben. Die Liebe hört nicht auf, denn wenn wir in Herrlichkeit bei Gott sind, dann brauchen wir nicht mehr zu glauben, wir sehen ihn, wir brauchen nicht mehr zu hoffen, wir sind am Ziel, aber die Liebe bestimmt dann ohne jede Einschränkung die Wirklichkeit. Deshalb der Satz, die Liebe hört nicht mehr auf, das ist keine schwachsinnige Schlagerromantik, wo jeder weiß, es ist gestunken und gelogen. Sowas kann man nur glauben, wenn man fünf Bier getrunken hat. Sonst weiß jeder, dass das Quatsch ist. Aber der Herr sagt, wir brauchen eine Liebe, die eine andere Qualität hat. Sonst geht das nicht in der Gemeinde. Sehr, sehr realistisch. Und deshalb der ganze große Bogen im 1. Korintherbrief. Er sieht den Reichtum und diese Zerrissenheit und diese Rivalität und diese Meinungsverschiedenheit, diese Spaltungen. Und dann redet er deshalb im 1. Kapitel erstmal vom Wort vom Kreuz. Er sagt, ich bin zu euch gekommen und habe mich entschieden, nichts anderes zu wissen, als dass Jesus, der Gekreuzigte, der Retter ist. Punkt. Er weiß ganz genau, hier in diesem Durcheinander von Leuten, die sich selbst überschätzen und an Einbildung platzen, hilft nur eins, zurück zur Quelle, zum Kreuz von Golgatha, wo wirklich die Quelle der Liebe Gottes ist, die in der Auferweckung bestätigt wurde und die der Tod nicht hat. Die hört nie auf. Hier ist eine Quelle, ein Reservoir, das unerschöpflich ist. Und eine Gemeinde, die diese Quelle verlässt und das nicht als das Wichtigste ansieht, hat überhaupt keine Chance. Die wird in ihren geistlichen Reichtümern, mitsamt ihren geistlichen Reichtümern verrotten und im Streit zugrunde gehen. Und das kann man ja auch besichtigen im Auf und Ab der Gemeinden, wie das so in der Geschichte läuft. So, das ist also ein hammermäßiges Ding. Und dann kommt er jetzt in Kapitel 14 zurück zu seinem Thema. Nämlich, was ist das mit den verschiedenen Gaben? Und wie spielen die zusammen? Und dann wird er ganz konkret und ganz praktisch. Ah ja, gut, das ist wichtig. Ja, oh ja, hier gibt es das Menschenrecht. Das ist Seite 207, zweite 207 hinten, der 1. Korintherbrief Kapitel. Da fängt das an, Kapitel 10. Und jetzt begrenzt er sich, er hat sehr allgemein und weit und umfassend von den verschiedenen Begaben im Leib des Christus in der Gemeinde und wie sie einander gedienen und von dem Motiv der Liebe gesprochen. Und jetzt konzentriert er sich auf konkrete Probleme, die es in Korinth gab, nämlich im Gottesdienst. Und da gibt es besonders eine Begabung, die damals Anlass war für manche Schwierigkeiten, interessanterweise auch heute. Das war das sogenannte Sprachengebet oder Zungenrede. Und was das war, dachten die Leute, was ist denn das? So ekstatische, so eine Begabung, dass jemand plötzlich ja, was denn? Ich erkläre das gleich, was man darunter verstehen kann. Und jetzt lese ich mal einfach erstmal das 14. Kapitel komplett und dann gucken wir, was wir daran besprechen. Strebt nach der Liebe. So fasst er nochmal zusammen, was er im 13. Kapitel jetzt beim Hohen Lied der Liebe unterstrichen hat. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Das ist ein Imperativ. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, also Auferbauung, und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut, also da muss man jetzt, wir reden ja alle mit der Zunge, ne? Womit sonst? Ich rede ja nicht mit den Ohren, sondern ich rede ja mit der Zunge. Also hier ist gemeint unverständlichen Sprachen. Entweder, ich komme gleich nochmal drauf, entweder hieß das, dass ich rede in einer Sprache, die es wirklich gibt, aber die ich nicht gelernt habe. Oder es sind Laute, so Babysprache. Da komme ich gleich nochmal drauf. Was ist gemeint und was könnte es sein? Also etwas jedenfalls unverständlich für die Anwesenden. Also er redet in Geheimnissen, wenn er in Sprachen redet. Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut wird, also versteht und erbaut wird. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre, also ihr versteht auch, verhält sich's doch so, auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Also kann man eine Melodie erkennen dann, ne? Wenn einfach nur so zufällig da rumgezupft wird oder reingeblasen wird oder so. Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also das ist jetzt nicht die Posaune im Posaunenchor mit gemeint, sondern es ist mehr das Blasinstrument, das ein Signal gibt, sowohl beim Militär, aber auch bei irgendwelchen sonstigen Aktionen. Also sag mal, wenn Sie mal versucht haben, Trompete zu spielen, dann wissen Sie, wie das ist. Wenn Sie da reinblasen, kommt gar kein Ton raus. Ne? Müssen die Lippen zusammen machen. Das ist nämlich eine ganz bestimmte Technik. Und wenn man da nur reinbläst, kommt gar nichts raus. So. Und also wenn ein klarer Ton, also ein Signal, also Jäger blasen dann Signal, die Acht geht los oder Halali oder so. Das sind klare Melodien oder so. So, das ist hier gemeint. Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Das ist vergeblich. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde aufbaut, erbaut und alles reichlich habt. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne, damit es also nützt. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, so soll der, der als Unkundiger dasteht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch... Wie soll er das Amen sagen, wenn du also in Sprachen betest? Weißt du das hier? Wie soll der Unkundige, der dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut, weil er nichts versteht. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Also Paulus sagt, er hat das selber diese Gabe, betet in Sprachen. Mehr als ihr alle, behauptet er sogar. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Liebe Brüder, seid nicht kindisch, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse geht. Also da könnte so sein, dass er nichts versteht davon, ne? So in dem Sinne. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, und zwar Jesaja 28, interessant hier, steht im Gesetz, das ist Torah, das können Juden so gebrauchen, Paulus ist Jude, und meint damit das ganze Alte Testament. Er zitiert ja gar nicht die 5 Bücher Mose, sondern Jesaja. Ne? Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es käme aber unkundige Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, die sind verrückt, ihr seid von Sinn? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft, wörtlich steht da überführt, von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung, zum Aufbau der Gemeinde. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es 2 oder höchstens 3 und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, also kein Übersetzer, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Kann er zu Hause machen. Auch von den Propheten lass 2 oder 3 reden, die anderen lass darüber urteilen. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeindeheiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also das Gesetz, wo steht es in der Tora. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es allein zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es das Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nie anerkannt. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich geschehen. So, da muss ich mich auch immer beherrschen, dass ich weiterlese, um mich gleich zu erklären. Weil ich natürlich spüre und weiß, da sind ein paar Hämmer drin, Haken drin, wo man sagt, was ist denn das? Zunächst einmal, was ist Zungenrede? Es gibt offensichtlich auch in der Bibel, aber vor allen Dingen, man weiß es auch nicht, ob das eine, 2 unterschiedliche Formen. In Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, ist es die Gabe der Zungenrede. Was ist das? Die sprechen und die Leute, die in Jerusalem sind, sagen, was ist hier los? Wir hören sie alle, die großen Taten Gottes, also sie reden von Jesus, was Gott getan hat durch Jesus. Wir hören sie alle, die großen Taten Gottes verkünden in unserer Muttersprache. Und dann wird das aufgezählt, aber die Pilger aus dem ganzen Römischen Reich, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen waren. Das heißt, es war ein Hörwunder. Das heißt, entweder sprachen die Sprachen, die die anderen verstehen konnten, obwohl die alle aus Galiläa eigentlich nur galiläisch platt konnten. Das war ein Hörwunder. Was wir heute in der Pfingstgemeinde und charismatischen Gemeinden haben, wenn von Zungenrede geredet wird, das ist ja auch untersucht worden, auch wissenschaftlich, haben wir gesagt, gut, das gucken, was ist das denn jetzt eigentlich, wenn einer plötzlich da so betet in Worten, die keiner versteht? Ja, es haben Leute berichtet, das gäbe es auch heute, dass Leute beteten und sprechen in Sprachen, die sie gar nicht kennen, altägyptisch. Und wenn Leute da sind, die diese Sprache können, können sie das verstehen. Es gibt aber, das wird behauptet, man kann das nicht bezweifeln, es gibt aber keine Belege dafür. Wofür es Belege ist, weil man das ja auch aufzeichnen kann und auch die Leute, die das vertreten in den Gemeinden, wo das eine große Rolle spielt, die haben ein eigenes Interesse. Was passiert denn da eigentlich in Zungen? Gibt es Aufnahmen? Hat man Experten gefragt, was ist denn das eigentlich? Ist das eine Sprache? Was bedeutet das linguistisch? Was bedeutet das jetzt phonetisch? Was sie sagen, einhellige Meinung, es ist sowas wie Babysprache. Es gibt überhaupt keinen Ansatz davon, dass es in irgendeiner Weise eine artikulierte, in irgendeiner Weise eine Sprache wäre, die irgendjemand verstehen könnte. Es ist so eine Babysprache. Wird beschrieben auch bei verschiedenen Untersuchungen, hängt auch zusammen dann mit dem Umfeld, in dem man so ist. Gut, das ist so. So, wird nicht bestritten, dass das eine Gabe des Heiligen Geistes sein kann. Seit gut 100 Jahren, nachdem das neu aufgebrochen ist, in Kalifornien gibt es die Pfingstbewegung, jetzt in der charismatischen Bewegung spielt das eine große Rolle. Und wir können nicht sagen, man kann bei der Bibelauslegung nicht sagen, was war es in Korinth. Offensichtlich, also es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass in Korinth dieses Beten in Zungen, in anderen Sprachen hier bedeutet, dass irgendjemand da gewesen wäre, der das verstanden hätte. Denn Paulus sagt bei diesem Sprachengebet ausdrücklich, ihr betet, niemand versteht es. Das ist das Wesen, niemand versteht es. Und deshalb besteht er darauf, dass das im Gottesdienst nur passiert, wenn auch einer da ist, das ist auch eine Begabung, dass das, was da gesagt wird, übersetzen kann. Ein Inhalt, der für die ganze Gemeinde verständlich ist, übersetzen kann. Und wenn da keiner da ist, der das kann, dann sollen die schweigen. Das ist ja eine ganz klare Anweisung. Er sagt aber von sich selber, dass er auch so betet. Und dass das eine Erfahrung ist, und das bezeugen auch Leute, die diese Gabe haben. Ich habe sie nicht. Aber Leute, die das bezeugen, Corrie ten Boom zum Beispiel, eine bekannte holländische Evangelistin, die viel gelitten hat in Bergen-Belsen, dann aber einen wunderbaren Versöhnungs- und Evangelisationsgrund, hatte diese Gabe. Hätte es ganz persönlich für sich im Gebet geübt und hat es als eine Stärkung ihres Glaubens erfahren. Und da sagt Paulus hier ganz eindeutig, da gibt es überhaupt nichts gegen. Und ich wünschte, ihr hättet das alle, aber es hat nicht jeder. Aber es ist zu eurer eigenen Stärkung da, wenn Gott euch das gibt und meint, ist das so? Und nirgendwo wird gesagt, aber das ist der größte Konflikt, den es gibt, dass Leute sagen, wer diese Gabe nicht hat, hat den Heiligen Geist nicht. Das ist absolut gegen die Bibel. Also dann ist bei allen Verschiedenheiten, ist das eindeutig gegen die Bibel. Und das war immer die Versuchung, ja, da brauchst du die Taufe mit dem Heiligen Geist und du brauchst eine bestimmte Erfahrung und dann hast du den Heiligen Geist. Das ist völliger Quatsch. Es gibt keine, Paulus sagt in Kapitel 12 am Anfang, ersten Satz, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, es gibt überhaupt kein Christsein, keine Christusnachfolge, wenn nicht der Heilige Geist uns Sündenerkenntnis gibt, uns Jesus zu erkennen gibt und dass wir beten können, dass er uns die Gewissheit gibt. Und so Römer 8 steht, dass Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes treibt uns an zu beten, aber lieber Vater und so weiter. Er ist der Antrieb, dass wir Gottes Willen tun werden. Das heißt, es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. So. Und das kann mit verschiedenen Gaben verbunden sein, aber nirgendwo in der Heiligen Schrift ist gerechtfertigt, behauptet, dass nur der den Heiligen Geist hat, der die Gabe des Sprachengebetes hätte. Um das völlig klar zu sagen, das ist ein Unterscheidungskriterium, das ganz klar und ganz wichtig ist. So, und außerdem sagt er auch, als es um die Gestaltung des Gottesdienstes geht, auch wenn jemand diese Gabe hat und er möchte so sprechen und beten oder singen, das heißt auch Psalmen singen im Heiligen Geist, und wenn da keine Übersetzung ist, dann sagt, jetzt schweige, dann muss er schweigen, denn das ist nicht so, als ob der Heilige Geist über einen kommt, dann gerät man in Ekstase und dann ist man nicht mehr zu bremsen. Nix, der Geist der Propheten ist dem Propheten übertan, und wer Geist, der die Sprachen gebetet hat, das ist kontrollierbar. Der Heilige Geist ist keine Kraft, die in unkontrollierbare Ekstasen bringt. Ist auch ein Grund, wenn irgendwo Formen des Lebens auftreten, wo Leute behaupten, ich kann mich gar nicht mehr beherrschen, und das ist nicht der Heilige Geist. Sehr eindeutig. Klares Wort der Heiligen Schrift dazu. So. Also, und das Kriterium ist bei Paulus sehr stark, er wertet hier. Immer wiederholt er sich, wenn man es liest, man hat es gemerkt. Er sagt, ich möchte, dass ihr alle so habt, dass ihr alle diese Gabe habt. Ich habe sie vielleicht, ich praktiziere das wahrscheinlich mehr, hatte viel Zeit, er ist ja stunden- und tagelang zu Fuß unterwegs gewesen, da hat er gebetet. Ich hatte einen Freund, der diese Gabe hat, der sagt, das ist wunderbar, ich brauche kein Autoradio, ich bete so beim Autofahren, das lenkt mich nicht ab. Aber das stärkt mich sehr. Ja, sag ich. Danke Gott, dass du das hast. Ich habe es nicht, und ich habe so viele andere Gaben, dass der Herr, dass ich Mühe habe, die zu verwalten und dass sie mir nicht aus dem Ruder laufen. Ich habe immer gebetet, Herr, wenn du meinst, dass das meinen Glauben stärkt, herzlich willkommen. Ich hätte immer Lust, Stärkung meines Glaubens zu erlangen. Aber der Herr hat das bis dato entschieden, dass ich das nicht habe, und deshalb beneide ich aber nicht andere. Oder ich mache das nicht schlecht. Ich erwarte nur, dass sie nach biblischen Maßstäben ihr Konto nicht überziehen, sondern dass sie und nicht anderen sozusagen das Gewissen schlecht machen. Das Komische ist, das ist nur eine Krankheit bei den Christen. Im Grunde sagen sie, naja, wäre doch mal eine tolle Erfahrung. Herr Kreuz und Vergebung der Sünden, schön und gut. Aber mal richtig, ich möchte doch mal richtig so Donner und Doria plötzlich so weggerissen werden und pop, 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 quasselig daher und kann nichts dafür. Das wäre doch mal eine Erfahrung. Wer solche Wünsche in sich spürt, den will ich trösten dadurch. Gewissheit kann es dadurch nie geben, denn dieses Phänomen gibt es in allen Religionen. Das ist überhaupt nicht eindeutig. Es gibt im Sufi-Islam genauso wie in der indischen Mystik. Das ist also, insofern ist das nie eindeutig. Dieses Phänomen kann auch der Satan gebrauchen. Ob es vom Heiligen Geist kommt, wenn jemand rüberkommt, ist immer daran erkennbar, ob jemand sich artikuliert in Wort und Leben zu Jesus bekennt. Niemand kann Jesus einen Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. So. So, das ist das andere. Er sagt also, das ja, aber wichtiger ist prophetische Rede. Ja, was ist denn prophetische Rede? Haben Sie die Gabe der prophetischen Rede? Wird in Ihrer Gemeinde prophetisch geredet? Wenn nicht, dann haben Sie ein Problem. Dann haben Sie ein Problem. Was ist prophetische Rede? Manche denken ja, prophetische Rede ist sozusagen eine christliche Wetteransage oder Zukunftsansage, wer weiß was. Die prophetische Rede ist ganz eindeutig und ganz klar, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und Paulus sagt, das können alle haben in der Gemeinde. Die erkennt man nicht an den Bärten oder so, oder dass das Leute gepachtet haben. Es kann durchaus sein, dass bei manchen das immer wieder auch mal deutlich ist. Aber es, was ist das? Sehr schön beschrieben, wie die prophetische Rede wirkt. In Vers 22 und Vers 23, Vers 24 kommt es, nicht? Wenn sie alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein. Interessanterweise, obwohl die Gottesdienste damals in Häusern stattfanden, Paulus und in der korinthischen Gemeinde, die rechneten immer damit, wir wollen keine Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern. Sie wollen Ungläubige und Unkundige, die es nicht kennen, dabei haben. Das war wichtig. Und auch da kann man fragen. Ist das intendiert? Will man das? gibt es einen Wunsch und eine Bemühung, dass wirklich Nichtgläubige und Leute, die keine Beziehung dazu haben, in unsere Gottesdienste kommen. Das war ein Grundwunsch. Selbst bei den Gottesdiensten, die keine öffentlichen Versammlungsräume hatten, sondern sich in den Häusern notgedrungen treffen mussten, war das so. Gut, und das passierte auch. Und er sagte, was ist denn, wenn jetzt so ein Ungläubiger, ein Unkundiger hineinkommt? Und ihr redet alle prophetisch. Das heißt, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbart. So würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ich will ihm mal eine Geschichte erzählen, die mich selber ziemlich umgehauen hat. Ich war Jugendpfarrer in Essen, 17 Jahre lang. Und sonntags morgens um 8:30 war immer Früh- und Jugendgottesdienst der Essener Altstadtkirchengemeinde. Und das war eine Weihklausstadt im Jugendhaus, ein großer Saal. Waren so zwischen 600 und 800 Leute, war immer eine kurze und knappe Sache. 45 Minuten lief das. Leute von 14, sagen wir mal, von 14 bis 80 waren da. Aber es waren immer so zwischen 600 und 800 Leute. Das war auch ein bisschen Stadtgespräch, weil die Hälfte waren junge Leute und wenn sich junge Kerle, Jugendarbeit war ziemlich rau und nur mit Jungs zwischen 14 und 18, diese Gangs, diese harten Typen, die Leute nicht sonst erreichten. Und wenn die sich bekehrten, die meisten kamen aus Familien, die mit der Kirche nichts am Hut hatten, dann gab es zu Hause Ärger, weil die ganze Woche kamen die Kerle nicht aus dem Bett, aber sonntags morgens, wenn alle schlafen wollten, dann standen die früh auf, weil du musstest um 7:45 da sein, wenn du noch einen Platz kriegen wolltest. Also, und sonntags fahren ja die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so, also die kamen aus den letzten Winkeln der Stadt, also das war schon, und dann waren die Eltern manchmal, die sagen, was ist das eigentlich für eine Sekte? Nun hat das sowas passiert, konnten die nicht so richtig sich erklären. Und dann habe ich immer systematisch die Eltern der Mitarbeiter besucht. War ein Mitarbeiterkreis von 150, 200 jungen Männern und dann habe ich die Mitarbeiter besucht, die Eltern besucht. Habe mich vorher angemeldet und dann abends so, dass ich auch den Vater traf nach der Arbeit und so. Und so ging ich eines Tages in eine solche Familie. Und dann komme ich dahin, Dienstagsabend, weiß ich wie heute, und begrüßt, wird freundlich begrüßt und wir reden dann im Wohnzimmer. Und dann sagt der Vater, ich war ja mal interessiert, was da bei Ihnen ist und ich bin am letzten Sonntag in Ihrem Gottesdienst gewesen. Das ist ja schon interessant, dass da so viele kommen und dass das auch so ist. Aber eins muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, mal ehrlich sein, das fand ich noch wirklich nicht gut. Ich war gespannt, was ich jetzt um die Ohren kriegte. Da sagt er, dass Sie vorher bei meinem Sohn hier erkundigt haben und dann von der Kanzel runter meine Lebensgeschichte erzählen. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich kenne Ihre Lebensgeschichte bis heute nicht. Ich habe auch Ihren Sohn nicht gefragt danach. Ich habe an dem Sonntag einen Bibeltext ausgelegt, eine halbe Stunde. Und der war da und der war in dem Gottesdienst und hörte nur, wie ich seine Lebensgeschichte erzählte. Das erlebt man ja selten, dieses Feedback. Aber da habe ich mal gemerkt, was Gott tut, wie er unser Reden gebrauchen kann, wenn er will. Da hat man selber gar keinen Einfluss drauf. Ich habe nur mich gründlich vorbereitet, das dauert bei mir sehr lange, diesen Bibeltext auszulegen, um den Leuten das Wort Gottes zu erklären. Aber der Heilige Geist hat das so gemacht, dass der Mensch da nur setzen konnte unter 600 Leuten und sagen, der erzählt meine Lebensgeschichte. Er hat sich leider daraufhin nicht bekehrt. Also es war nicht so wirksam, dass er gesagt hat, jetzt bin ich getroffen und jetzt komme ich. Das war schade. Aber das ist, was Paulus hier meint mit prophetischem Reden. Das ist etwas ganz Normales, was passiert. Nicht nur von der Kanzel runter. Das kann im Hauskreis passieren, das kann in einem persönlichen Gespräch über den Glauben passieren. Man selber hat den Eindruck, ach, das war Mist, was ich da gesagt habe, da hätte ich lieber den Mund gehalten. Aber in der Wirkung, im Gewissen des anderen, der spürt, Gott redet zu mir. Das heißt nicht automatisch, dass er sich bekehrt. Gott schafft Freiheit. Wenn er so einen Menschen anspricht, dann kann der auch Nein sagen. Wir bitten an Christi statt. Aber das ist prophetisches Reden. So spricht der Herr. Es wird immer konkret. Manchmal redet man, also auch das, die Gabe, dass das die Notwendigkeit über ganz konkrete Dinge, es wird Sünde aufgedeckt. Es wird über Dinge geredet, wo plötzlich Leute spüren, dass da habe ich einen wunden Punkt, das ist mit, vor Gott und vor Menschen nicht in Ordnung in meinem Leben. Es brennt plötzlich im Gewissen. Da ist das Wort Gottes, hat Sünde aufgedeckt. Das ist hier und überführt, der Heilige Geist überführt, dieses Wort Gottes überführt uns innerlich davon, dass Gott uns ins Licht stellt. Und dann kommt immer die Entscheidung. Will ich mich öffnen? Will ich mich Jesus öffnen, Sünde bekennen und ihn anbeten und ihm folgen? Oder will ich mich verschließen? Das kann man auch, dann wird man härter. Dann wird man immunisiert. Das fürchte ich, das ist eine ganz große Not in unseren Gemeinden. Es gibt eine Routine, sozusagen das Wort Gottes zu hören und abprallen zu lassen. Nach einer Verkündigung auch heute Abend, auch im Gottesdienst im Hauskreis, ist man nachher nie derselbe wie vorher. Man hat das Wort Gottes gehört, man hat sich entweder geöffnet und wird verändert oder man hat sich verschlossen und wird verhärtet. Und diese Ablehnung und Verhärtung betreibt man nicht beliebig lang. Es gibt eine Immunisierung und Verhärtung der Gewissen. Das nennt die Bibel Verstockung. Das ist ein Gerichtsprozess, der sich in der Ablehnung des Wortes Gottes vollzieht. Und das ist, habe ich manchmal die Angst, dass das die Not in unserem Land sein könnte. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt haben wir seit der Reformation die Möglichkeit gehabt, das Evangelium in Klarheit und Deutlichkeit zu hören, wie wenige andere Teile der Welt. Aber man spürt auch, wie es Verhärtungen gibt, Immunisierung, schön gepredigt, sagen die Leute nach der Predigt. Aber es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts. Und so hört man das zum Gericht und wird langsam hart und härter und die Tür geht zu. Darum ist, und Paulus sagt deshalb ist prophetische Rede so wichtig. Es kann auch mal sein, dass in der prophetischen Rede eine Zukunftsansage gemacht wird, weil jemand von Gott das Geschenk bekommt. Aber jetzt ist interessant. Da kann niemand hinkommen und sagen, hier, ich rede jetzt, so spricht der Herr und das müsst ihr jetzt tun. Dann sagen wir, Moment mal, die prophetische Rede wird von der Gemeinde geprüft, so heißt es hier. Nicht wahr? Also erstmal Ordnung, ne? Zungenrede, zwei oder drei, aber nur wenn Ausleger da sind, Übersetzer, sonst sollen sie schweigen. Auch Propheten, zwei oder drei, und wenn dann plötzlich einer sagt, ich habe da ein Wort, dann soll der Erste schweigen. Also wenn einer zu lange redet, dann muss auch mal der Gemeindeleiter sagen, jetzt aber Schluss hier, setz dich mal hin, jetzt ist der Nächste dran. Und ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen. Der Geister der Propheten, Vers 32, sind den Propheten untertan. Und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. So, was weiß, wo ist es? Vers, aber 29. Auch von den Propheten lass zwei oder drei reden und die anderen, also ist die Gemeinde jetzt mit gemeint, nicht nur die anderen Propheten, die anderen lasst, wie heißt es da, wo bin ich? Lasst darüber urteilen. Sie lasst darüber urteilen. Das heißt, das Programm geht so. Die Gemeinde entscheidet ja woran. So, sie entscheidet am Worte Gottes. Wenn Propheten sagen, ich habe da einen Einfall gehabt, so, oder einen Eindruck gemacht, das ist, kann ja durchaus sein. Ich kenne eine Gemeinschaft, in der das praktiziert wird, und da ist die Regel in deren Gottesdiensten so, dass wenn jemand, da ist Raum dafür, und wenn jemand den Eindruck hat, ich habe da ein Wort für die Gemeinde als prophetisches Wort, dann kommt er nach vorne in die erste Reihe, setzt sich vorne neben den Gemeindeleiter und flüstert dem das ins Ohr. Und der entscheidet dann, ob das öffentlich gesagt wird oder nicht, oder wann es gesagt wird und so. Denn da läuft auch manches psychisch und also, ne, so kann man auch Eindrücke haben, die sind, werden Bilder erzählt, also manches, da ist, die Grenze ist auch fließend und da sind Gemeinden, in denen das praktiziert wird, die gut sind, sind da sehr nüchtern. Und
gehen da sehr pragmatisch mit um und sagen, pass auf, die Grenze zwischen psychisch und was der Heilige Geist uns sagt, ist sehr schwer zu unterscheiden. Und da brauchst du schon auch noch jemand anders, der dagegen liest. Und prophetischen Terrorismus gibt's schon gar nicht. Dass die Leute sagen, ich habe und wer mir jetzt nicht hört, der begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das sind die schrecklichen Gemeinden, wo dann solche Gemeindeleiter behaupten, sie hätten die Gabe der Prophetie und des Heiligen Geistes. Und wenn man ihnen jetzt nicht gehorcht, weil sie ja im prophetisch geredet haben, dann wäre das die Sünde wider den Heiligen Geist. Das nenne ich prophetischen Terrorismus. So gehen Gemeinden kaputt. Und weil es solche schlimmen Erfahrungen gibt, gibt es natürlich auch ganz viele Gemeinden, die sagen, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Lieber gar nicht erst anfangen. Das ist natürlich auch tote Hose in Gemeinden, in denen nicht vollmächtig das Wort Gottes so konkret gesagt wird, dass Gewissen angesprochen werden, sodass Ungläubige sich bekehren und Gläubige Buße tun über Bereiche, wo sie sich mit ihrer Sünde angefreundet haben. Das passiert in unserem Leben. Geiz und Habgier und Ehebruch und alles Mögliche. Unter der Decke schleicht sich manches ein. Und wenn man grundsätzlich nicht mehr zulässt, dass man das Wort Gottes ins Gewissen gesagt bekommt, dann gibt es zum Schluss betonmäßige Tradition. Aber das ist wie der Friedhof selber. Den kann man auch gut verwalten. So Friedhöfe sehen ja immer sehr ordentlich aus. Ne? Halten ja immer Frieden bis zum Tag der Auferstehung. Dann ist es durcheinander. Er sagt also, in Vers 12 heißt es nochmal, sehen Sie nochmal diesen Vers da. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Also diese Gaben sind dazu da, dass Gemeinde gebaut wird. Was bedeutet das? Das bedeutet qualitativ einbauen und quantitativ einbauen. Qualitativ ist das Erste, dass Menschen gestärkt werden in ihrer Zugehörigkeit zu Jesus. Dass die Beziehung der Glaubenden zu Jesus gereinigt wird. Dass man aus einem Bibelabend oder einem Gottesdienst geht und sagt, ich weiß jetzt klarer, wie ich mit meinen Kollegen morgen im Büro umgehen soll. Da muss ich mal zu jemandem gehen und um Entschuldigung bitten. Und die andere Sache, die ich da gemacht habe, die ist nicht sauber gewesen. Das muss in Zukunft anders sein. Ich habe um Vergebung gebeten. Das heißt, dass da wird einer gestärkt in seinem Glauben, in seiner Beziehung zu Jesus. Oder er hört in der Gemeinde, dass da, wo Aufgaben sind und sagt, ich muss da meine Gabe einbringen, damit die Gemeinschaft gestärkt wird. Da muss ich einen Krankenbesuch machen oder da ist ein Gespräch fällig und so. Das ist nötig. Da wird die Gemeinde gestärkt. Also das ist bauen heißt. Erbauen heißt nicht, ist nicht in dem Sinne, das hat mir aber jetzt gut getan, meine Seele gestreichelt, war aber sehr erbaulich. Ne? Das ist so eine kitschige Variation. Erbauen heißt hier Haus bauen. Da müssen ja die Schwaben was von verstehen, wie man Häuser baut. Ne? So, das heißt, Ökodomain heißt wirklich Haus bauen. Dass es stabiler wird und wächst und steht. So. Und dass in die Gemeinde gebaut wird, das war eine qualitative Sache. Und es ist eine quantitative, dass Neue dazukommen. Dass es wächst. Dass neue Leute dazukommen, hier ausdrücklich. Und deshalb ist die prophetische Rede so nötig, die in vielen Formen in der Gemeinde, von der Seelsorge bis zu den Gottesdiensten und Hauskreisen und den Hausbesuchen oder wo auch immer, wo man über das Evangelium spricht, sich auswirkt. Gewissen werden getroffen und überführt und Menschen bekehren sich zu Jesus. Man darf getrost mal fragen, im Blick auf die eigene, wann hat sich der Letzte eigentlich bei uns bekehrt? Wann ist eigentlich der Letzte dazugekommen, der bisher nichts mit dem Glauben an Jesus zu tun hat? Könnten Sie getrost immer wieder mal fragen in Ihren Gemeinden, wo Sie sind. Wenn das nie passiert, dann ist was faul. Denn das will Gott. Er will, dass das Haus, der Leib Christi wächst, dass das Haus Gottes wächst. Dass die Leute, die in Heiterbach leben und Jesus noch nicht folgen, dass sie nicht einfach in Ruhe verloren gehen und dass man die, weil man nett miteinander ist, nie mal anspricht darauf, sondern sagt, haben wir dafür gebetet?
dass die die Kurve kriegen und dass sie sich vielleicht doch einladen lassen oder dass doch irgendjemand, einer von uns, mit denen mal ein liebevolles und ernsthaftes Gespräch führen kann? Oder wie ist das mit meinen Kollegen im Betrieb? So, das ist ja nicht einfach. Das ist aber die, wo dieses Verlangen überhaupt nicht ist, stirbt eine Gemeinde ab. Sie soll gebaut werden. Qualitativ und quantitativ. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, sie werden aber nur gerettet, wenn sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn ihnen das gesagt wird, heißt es da. Aber Gottes Wille ist, dass alle erreicht werden. So, jetzt gucken wir einen Augenblick nochmal in Vers 26, um zu sehen, wie spät haben wir denn? Ah ja, Kurve bald. Vers 26, da wird auf eine wunderbare Weise, wir wissen nicht viel über die Gottesdienste in den ersten Gemeinden damals, aber hier wird mal aufgezählt, was da so alles vorkam. Interessant ist, da hat nicht einer den Gottesdienst gehalten. Bei uns ist ja in der evangelischen Kirche ist ja schon wahnsinnig kreativ und spontan, wenn drei beteiligt sind. Also der Pastor und noch einer macht die Schriftlesung und einer ist der Organist und vielleicht sind auch vier beteiligt. Aber das sieht hier anders aus. Also Vers 26, wie ist es denn nun, liebe Brüder? Sind die Schwestern immer mitgemeint? Übrigens, wenn Sie jetzt die neue Luther-Übersetzung 2017 haben, dann werden Sie an diesen Stellen, wo hier bei mir noch steht, liebe Brüder, werden Sie immer lesen, liebe Brüder und Schwestern. Das steht zwar im Griechischen nicht da, aber es ist so gemeint. Also die Übersetzung, das ist nicht falsch. Weil damals ist das, heute empfinden die Frauen das als unverschämt, wenn man sie als liebe Brüder anredet und sagt, ihr seid mitgemeint. Ne? Aber damals fanden die Frauen da nichts dabei, die wussten, sie sind mitgemeint. Das war völlig klar. The times are changing, also Zeiten haben sich verändert. Aber jedenfalls hier bei mir steht noch, Luther 84 steht noch nur die Brüder. Wo war ich, 26? Was ist denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, also zum Gottesdienst, so hat jeder einen Psalm. Aha, was heißt das? Das ist ein Lied. Das können durchaus die Psalmen der Bibel sein. Die konnten die auswendig, die wurden auch gesungen. Man wusste nicht wie, wurde das mit Instrumenten gemacht oder ohne. Wissen wir gar nicht, kann alles möglich sein. Weil Paulus in dem Kapitel redet ja gerade da von Flöten und von Harfen und also Kitarra. Das könnte sein, oder auch von Posaunen, aber Posaunenchor hatten die damals nicht. Das war ein Signal so, aber wir wissen es nicht. Das fanden die nicht so wichtig, um das zu beschreiben. Das war ein Teil. Da kam, entweder waren es biblische Psalmen oder es waren jetzt Glaubenslieder. Manche Schriftausleger beim Studium der griechischen Neuen Testamentes vermuten, dass es eigene einzelne Texte gibt. Zum Beispiel diese berühmte Christus-Hymnus in Philipper 2, Vers 5 bis 11. Wenn man den in Griechisch liest, mein Griechisch ist nicht so gut, dass ich das wirklich beurteilen kann, aber Experten sagen, das ist eine rhythmische Sprache, das ist eigentlich Lyrik. So, es könnte ein Lied gewesen sein. Auch Kolosser 1, Vers 15 bis 20, interessanterweise Christuslieder. Könnte sein, muss nicht sein, aber hier heißt es, hier hast du einen Psalm. Hast du im Kolosserbrief, redet er nochmal. Also manche kommen und sagen, also mein Beitrag heute ist, ich werde sagen, ich stimme dieses Lied an. Die hatten ja keine Liederbücher damals vermutlich, die lernten sowas alles auswendig. In der Zeit konnte man viel mehr auswendig, auch die ganze Bibel. Das lernten die alle, was sie mal gehört hatten, lernten die auswendig. Also erstmal einen Psalm. Und nicht nur einer, da kamen viele und sagten, vielleicht kamen nicht alle zum Zuge in dem Gottesdienst. So einer sagt, ich habe noch einen, könnte ich euch vorsingen, könnten wir lernen. Haben die ja gesagt, ja, das war toll, die Melodie gefällt uns, der Text noch mehr. Sing's nochmal, lernen wir miteinander. Toll. Ist ja was Schönes, aber es ging darauf, können das alle verstehen? Ne? Wir singen mal zu unserem Gottesdienst in Kassel auch englische Lieder. Aber inzwischen haben sie auf dem Bild immer auch deutsche Übersetzungen. Ich verteidige die englischen Lieder, weil wir sind international. Ich mache häufig, also Karfeier zum Beispiel, wir haben ein Team, wir übersetzen jeden Gottesdienst simultan ins Englische. weil wir nicht nur Migranten, sondern wir haben auch Studenten von der Uni und Professoren aus aller Welt, die gucken ins Internet und wir sind, glaube ich, die einzige Gemeinde, die auch ihren Gottesdienst ins Englische übersetzt. Und die suchen Christen, viele Christen suchen in dieser Sprache, sie möchten sonntags einen Gottesdienst haben. Und dann erkläre ich das, wenn im Ausland gelebt wird, weiß man, wie anstrengend das ist, immer nur Fremdsprachen sich zu holen, selbst wenn die etwas Deutsch gerade brechen, dann sagen wir, jetzt singen wir mal ein schönes englisches Lied, What a Friend We Have in Jesus. Die ersten drei Strophen singen wir in Englisch und dann singen wir, welch ein Freund ist unser Jesus auf Deutsch oder irgend sowas. Das macht dann auch Sinn. Aber nach diesem Maßstab, englische Lieder zu singen, wenn ein Drittel der Gemeinde kein Englisch versteht, baut die Gemeinde nicht auf. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ein paar meinen, ihre Mode durchzusetzen, auch wenn ein paar das nicht verstehen, alles, was, das ist unverschämt. Auch eine Liturgie in einem Gottesdienst zu machen, die keiner versteht. Aber man sagt, naja, die können ja kommen. Wer regelmäßig hier ist, der ist ja vertraut damit. Aber es, also ich meine, es gibt es auf beiden Seiten. Es gibt so bei den modernen Formen, gibt es Formen, die sind rücksichtslos. Da macht man das, was einem selber lieb ist. Aber es gibt auch traditionelle Liturgien, die sind so herzlos, dass jeder, der dort sich nicht auskennt, von einer Peinlichkeit in die nächste kommt. Die Leute stehen plötzlich auf und antworten in griechischer Sprache, Kyrie eleison, obwohl da kein Grieche dabei ist, weit und breit, und sagen, was ist hier los? Also wenn du da als Fremder reinkommst, sowas tust du dir nur einmal an, du bist bloßgestellt, du weißt nicht, wann du aufstehst und wo du das findest, was die da gerade singen. Ich sage, das muss ich mir nicht antun. Hier bin ich nie mehr wieder. Also sowas geht nicht. Es baut auf, heißt es da. Verstehen die das? Dass jeder, der da ist, hat ein Recht, mitzuvollziehen, was jetzt punkt. Da kann man nicht Sprache Kana ansprechen, weil wir schon 200 Jahre in diesem Jargon reden. Sondern man muss so reden, dass jeder es versteht. Auch jeder Konfirmand, auch jeder junge Mensch hat das Recht zu verstehen. Muss auch laut genug sein, sodass jeder Schwerhörige es irgendwie mitkriegt. Also die Liebe muss es steuern. Was war da noch? Psalm. Ein anderer hat eine Lehre. Er hat eine Offenbarung. Das ist das prophetische Reden. Ist klar geworden beim Wort Gottes. So spricht der Herr. Das möchte ich sagen. Ich will das auch prüfen lassen. Er hat eine Zungenrede, er sagte, das ist nicht mehr heute auf dem Herzen, nicht dieses Sprachengebet. Aber dann soll er fragen, ist hier jemand, der es übersetzen kann? Sonst soll er den Mund halten, sonst macht er das zu Hause, steht hier. Oder er hat eine lasst es alles geschehen zur Erbauung, zum Aufbau der Gemeinde, sagt er. Alles zum Aufbau für alle. Wir haben gelegentlich in diesen Tagen darüber gesprochen, wie das heute zerreißt in manchen Gemeinden, in welchen Formen wir was machen. Das ist überall deutschlandweit so. Und manche Gemeinden zerbrechen auch an diesen Dingen. Das ist absolut hier, und das müssen die Alten begreifen, die können nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht, bleibt so. Nein, das ist ein gottloses Argument. Aber die jungen Christen, die für Jesus brennen, haben auch nicht das Recht, alles zu sagen, was Neues ist gut. Sondern es soll die Gemeinde bauen. Und es soll für alle verständlich sein. Und dann muss man schon miteinander ringen, was bedeutet das jetzt? Aber was wirklich hilfreich ist, dass ein Gottesdienst nicht nur ein Mannschau ist, sondern dass man sagt, wen kann man beteiligen? Nun gilt das nicht nur für Gottesdienste am Sonntag, sondern es gilt auch für Bibelabende und andere Gemeindeversammlungen, wo das zum Zuge kommen kann. Jetzt habe ich als letztes nur noch eins, das ist der Hammer, nicht, dass Sie glauben, ich drücke mich darum, dass die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, heißt es dann da. Da warten alle Frauen schon darauf. Schade, dass das nirgendwo steht, dass die Männer schweigen sollen, dann wären die Männer getröstet, denn die halten ja sowieso das Maul. Die brauchten nur noch eine theologische Begründung dafür. Dann wären die glücklich. Kriegst ja nichts raus. Entweder erscheinen sie gar nicht im Gottesdienst, Religion ist eine Frauensache, oder sie kriegen das Maul nicht auf, sie beteiligen sich nicht dabei. So ein Mann brummt vor sich hin. So. Uns wird das ja passen, wenn da öfter schon die Männer schweigt, mal souverän in der Gemeinde. Ihr könnt ja nachher über die Leute reden.
Das steht aber da nicht, sondern die Frauen. Nun, jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Darf ich nochmal darauf hinweisen, die Woche da waren, erinnern sich, dass wir Kapitel 11, Vers 5 gelesen haben, wo es aber heißt in Vers 5, nämlich, da geht es um die Kopfbedeckung, das erkläre ich nicht nochmal, aber da steht, eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet. Das heißt, das war völlig selbstverständlich für Paulus, auch in Korinth, dass im Gottesdienst Frauen beteten und prophetisch redeten. Und ich habe jetzt erklärt, was prophetisches Reden bedeutet. Und prophetisches Reden passiert immer im Gottesdienst. Das ist nicht sozusagen, man geht mal nach Hause und sagt, du, ich habe da einen Eindruck, den sollte ich dir mal privat mitteilen, sondern das ist etwas, man steht auf und dann wird das beurteilt von der Gemeinde. Ob das dem Wort Gottes entspricht, ob man das annehmen muss. Wenn es eine Zukunftsansage ist, dann muss man sagen, was ziehen wir da für Konsequenzen? Ein schönes Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 21. Da kommt der Paulus auf seiner Reise nach Jerusalem und da kommt der Prophet Agabus unterwegs hin und hat eine Vision, dass er sieht, es wird ja Schweres passieren, es gibt eine große Not, dein Leben ist in Gefahr. Das prophetische Wort kommt und er bindet auch noch prophetische Handlung, er bindet den Paulus mit einem Gürtel, um zu zeigen, die Zeichenhandlung wie die alten Propheten von Gott. Die ganze Gemeinde berät, was bedeutet das? Und die anderen, und da sind auch die Prophetinnen, die Töchter, die vier Töchter des Philippus dabei, die Prophetinnen waren, die sagen alle, du hast es gehört, Gott hat geredet, das heißt, du sollst nicht gehen. Das kann doch nur bedeuten, er warnt dich davor. Nein, sagt Paulus, ihr legt das völlig falsch aus. Das ist eine Bestätigung für den Weg des Kreuzes. Ich weiß, was mir passiert und ich werde jetzt nach Jerusalem gehen. Und so war sein Weg. Und er wird bestätigt, auch nochmal in Jerusalem, durch ein Wort, das in der Nacht Paulus bekommt und so, dass er Gefangener nach Rom kommen soll. Also da können Sie sehen, da ist ein prophetisches Wort, da sagen Sie nicht, das ist keine falsche Prophetie. Nein, das war ein richtiges prophetisches Wort. Eine Zukunftsansage wird daran geprüft, ob sie eintrifft. In den letzten Jahrzehnten haben jede Menge Propheten in Deutschland verkündet, dass sie Gottesdienste haben werden, wo das eine Erweckung ausbricht und das ganze Olympiastadion in Berlin bis zum letzten Platz gefüllt ist. Ich kann Ihnen die Namen noch nennen von den Pastoren, die das verkündet haben. Ist aber nie passiert. Ist nie passiert. Als das nicht passierte, haben sie gesagt, ja, ich habe einen anderen Eindruck, haben sie nie mehr darüber geredet. Das sind falsche Propheten. Also wenn man etwas ankündigt und es passiert nicht, dann muss man zur Rechenschaft gezogen werden dafür. Und die Gemeinde muss beurteilen aus einer Prophetie, welche Konsequenz ist daraus zu ziehen. An Paulus zu sagen, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist ein richtiger Prozess. Alle sollen es prüfen. Und da ist jetzt die ganze Gemeinde mit beteiligt. Die Frauen reden auch prophetisch, aber sie sind auch beteiligt an dem Prüfen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Das eine ist das, Paulus war Jude und die christliche Gemeinde entstand aus der jüdischen Gemeinde. Und in der jüdischen Synagoge ist es bis heute völlig klar, erstens, ein Gottesdienst kann nur beginnen, wenn 10 Männer da sind. Da können 50 Frauen sein, 8 Männer gibt es keinen Gottesdienst. Das war im Altertum schon so und ist heute so. Und Frauen reden nicht. Außer bei Reformjudentum, da gibt es auch weibliche Rabbiner. Aber sonst gibt es bis heute kein Reden von Frauen im Synagogengottesdienst. Das ist völlig konsequent, klar. Und selbstverständlich waren die ersten Christengemeinden zunächst Juden. Und in der nicht-christlichen Umgebung war es kulturell ja auch nicht anders. Also die christlichen Gemeinden konnten damals es gab nur so ein paar Emanzipationsbewegungen, wie mit der Kopfbedeckung, das habe ich ja erklärt, wie das da war, dass ein paar Frauen sagten, also das gilt jetzt nicht mehr. Und dann sagten die, vorsichtig, sagten die, wir wollen auch Gäste einladen. Der Paulus war ja in manchen Dingen ganz knallhart grundsätzlich, aber dann in anderen Sachen, in den gleichen Sachen manchmal auch taktisch. Zum Beispiel bei Beschneidung. Da hat er gekämpft gegen den Widerstand in Jerusalem, dass Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen, wenn sie jetzt sich zu Christus bekehren. Man muss nicht erst im Vollsinne Jude werden, um zur Gemeinde des Jesus zu gehören. Aber sein Mitarbeiter Timotheus, den hat er beschneiden lassen, weil er den annahm und er wollte, dass wenn der mitpredigte, dann auch in Gemeinden wirkte, die nicht überall, die Juden nicht überall sagten, also die hatte eine jüdische Mutter und hatte einen griechischen Vater, dass sie nicht sagten, also du bist unrein, du darfst hier nicht rein, weil du bist nicht beschnitten. Den hat er nicht beschneiden lassen, weil man nicht gerettet werden kann und nicht Christ sein kann und zu Jesus kommen kann ohne Beschneidung, sondern es war aus Mission, er wollte den Anstoß wegnehmen und dem Timotheus missionarisch eine offene Tür machen. Und so war er auch in den Gottesdienstformen. Hier, die Fremden sollen reinkommen und die sollen nicht sagen, was ist das hier für ein Sauhaufen, sind die verrückt? Die quasseln ja alle unverständliches Zeug durcheinander mit verdrehten Augen und keiner übersetzt das. Dann sollen den Mund halten, sagt er, mach's zu Hause. Ja? Die sagen doch, ihr seid verrückt. Dann sagt man, ja, soll die doch sagen. Heute gibt es jede Menge Christen, die sagen, lass sie doch sagen, wir sind verrückt, ist doch toll. Wirkt doch auch schön ein, sagt der Paulus, das ist nicht schön. Der Heilige Geist ist kein Wahnsinniger. Und ihr macht doch Christen nicht zu Verrückten, sondern in der Liebe begegnet er den Menschen. Und deshalb verständlich. So. Und so war das, wie es damals ist. Das ist für uns heute überhaupt gar kein Grund zu sagen, so müssen wir es auch machen. Weil bei uns gibt es keine Zwänge, keine kulturelle Notwendigkeit zu sagen, warum eine Frau nicht reden dürfte. Prophetisch reden dürfte. Aber das ist der Widerspruch. Da sagt, ja, da dürfen sie doch reden, prophetisch. Warum sagt er denn hier, schweigt? Deshalb passt eigentlich die Lösung, die ich gerade vorgetragen habe, ja gar nicht. Es gibt die verrücktesten Versuche. Manche sagen, ja, das ist ein Einschub, der stammt gar nicht von Paulus. Das ist völliger Quatsch. Man kann alle griechischen Handschriften angucken. Der Satz ist immer im Korintherbrief. Es gibt überhaupt gar keinen Grund zu sagen, der wäre spät. Das kann man alles nachweisen an den Handschriften. Die kennt man ja alles. Nein, was ist? Es geht um Folgendes. Das ist die plausibel, ich biete Ihnen die an, das schien mir in all dem, was man da vertreten kann, diskutieren, die plausibelste Lösung des Problems. Auf Folgendes, die Frauen reden prophetisch, ja, das dürfen sie, wird ausgesucht, die Männer reden prophetisch und die Gemeinde beurteilt das. Da gab es ein Gespräch. Wir sagten, was sind die Gesichtspunkte? Was spricht dagegen aus der Heiligen Schrift? Was kann, so, dann sprachen sie. So, und jetzt... Wer ist da ein Mann, hat er etwas gesagt? Und wer ist jetzt beteiligt? Und dann, was passiert? Na, es wäre jetzt gegen jede, ich sage mal einfach, bei uns schon gegen den Anstand, es wäre selbst bei uns peinlich, damals war es gegen die Ehre der Familie. Wenn jetzt die eigene Ehefrau aufgestanden wäre und gesagt hat, wenn ihr Mann prophetisch geredet hat, ey Egon, das war aber Quatsch. Ne? Oder die Tochter gegen den Vater. Das ging nach dem damaligen Verständnis von Ehre der Familie und des Familienoberhauptes überhaupt nicht. Er sagte, das gilt in allen Gemeinden. In diesen Dingen schweigen die Frauen. Und wenn ihr etwas in Erfahrung bringen wollt, heißt es dann, fragt er zu Hause. Das sagt er, ihr müsst nicht schweigen, ihr müsst es nicht schlucken. Dann fragt, wenn ihr lernen wollt, heißt jetzt nicht, die hätten, natürlich haben die gelernt, die waren im Gottesdienst dabei. Da heißt ihr in Erfahrung bringen. Wenn ihr klären wollt, was das ist, zu Hause könnt ihr auch, sehen Sie mal, was würden Sie denken, wenn in irgendeiner Versammlung ein Ehepaar sich offen fetzt? Dann sagt man doch selbst unter unseren liberalen Bedingungen, das hegt der Haussegen schief. Es ist peinlich. Wir haben doch oft Meinungsverschiedenheiten in unseren Ehen, aber die wollten wir in gesunder Streitkultur in den eigenen vier Wänden austragen. Aber wenn wir draußen sind, treten wir auf wie Bayern München und schießen die Tore.
nicht bei uns selber, sondern bei den anderen. Also wir halten zusammen. Das ist ja selbst bei uns schon ein normales menschliches Gefühl. In der damaligen Gesellschaft, wo die Geschlossenheit der Familie und die Ehre der Familie im Familienoberhaupt ist, war das noch einmal. Also wenn das so sein sollte, ich kann nur sagen, das ist eine plausible Möglichkeit. Es steht nicht ausdrücklich so erklärt hier, aber es würde erklären, warum Paulus ohne jede erklärendes Wort in Kapitel 11 sagt, Frauen beten in der Gemeinde und reden prophetisch. Und dann, wo er über Gottesdienst und prophetisches Reden und das Beurteilen von prophetischer Rede ist, dann sagt er, schweigen die Frauen und dann meint diese Frau. Kann sein, ich biete es Ihnen an. Alles soll dazu dienen, dass Gemeinde gebaut wird. Und diese Leidenschaft, darum zu ringen, das fiel in Korinth wahrhaftig nicht leicht. Da gab es so viel Zoff und Streit darüber und Spaltung. Aber Paulus ist in der Hinsicht ganz zuversichtlich, dass Korinth das lernen kann. Und dass es die Liebe, die Mühe lohnt, weil wir haben diese Quelle der Liebe, die nie aufhört. Unsere emotionale Liebe und unsere Nerven, die hören alle ganz schnell auf. Aber die Liebe des Gekreuzigten, das Wort vom Kreuz ist die Kraft, die rettet. Da danken wir und geben nicht auf, selbst wenn es mühevoll ist. Und ich wette, in keiner Gemeinde, in der Sie sind, ist es so mühevoll, wie es in Korinth damals war. Denn das ist das Tröstliche daran, dass in den Korintherbriefen die korinthische Gemeinde verhandelt wird, in der es wirklich auf schmerzliche Weise drunter und drüber ging. Da kann man sagen, also wenn es bei denen noch Hoffnung gab, dass sie zurechtkamen, dass Paulus was investiert da rein, dann gibt es sie auch für uns. Danke für die Aufmerksamkeit bisher. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann Fragen und Kritik und was auch immer. Da hinten gibt es was zu trinken und etwas zu essen. Sicher.